Ja, weil sie das tun, was sie immer tun. Das heißt, sie versuchen, den Graben zwischen den Bürgerinnen und Bürgern auf der einen Seite und der Politik, das heißt den Regierenden und den politisch-medialen Eliten, zu vergrößern und versuchen, diesen Gegensatz zu verschärfen und damit Stimmung zu machen, nicht nur gegen die Eliten, sondern im Endeffekt auch gegen das demokratisch-liberale System.
Wenn ich Ihrer Studie glauben darf, dann gelingt das? Aber warum gelingt das gerade beim Thema Corona so gut?
Ja, es gelingt ja nur in Maßen, wenn man ganz genau hinguckt. Rechtspopulisten haben ja keinen Zugewinn gehabt. Also wenn man das bei den Umfragewerten sieht, wenn man das auch bei den Wahlergebnissen sieht, dann haben sie sich stabilisieren können. Zum Teil haben sie, wie die AfD in Deutschland, ja auch leicht an absoluten Stimmen verloren. Das liegt natürlich daran, dass sie zunächst das Corona-Thema eigentlich als ein problematisches erfahren haben. Sie haben ja zunächst die harten Maßnahmen befürwortet. Dann haben sie gesehen, dass die Regierenden damit hohes Vertrauen in der Bevölkerung gewinnen. Und dann haben sie sozusagen nach einer abgrenzenden Position gesucht. Und dann haben sie erst begonnen, eigentlich Corona-Maßnahmen zu kritisieren. Insofern war das am Anfang ein Verliererthema. Und dann haben sie sich langsam wieder zurückbesonnen auf Alleinstellungsmerkmale, wobei es bei Corona schwieriger war als in der Migrationsthematik.
Vor dem Hintergrund, was treibt die Menschen oder so viele Menschen dann doch noch in die Arme von Rechtspopulisten?
Das ist Unzufriedenheit. Das ist etwas, was wir überall sehen mit den Corona-Maßnahmen. Entweder ist man gegen die Einschneidung von Freiheitsrechten, gegen die Beschränkung, oder man ist gegen das, was jetzt am Firmament steht, dass man geimpft werden soll. Das sind alles solche Abwehrreflexe, die sich dann dort zum Ausdruck bringen.
Diese Unzufriedenheit, die Sie skizzieren, die mündet dann im Protest und dann eben in dem Zuspruch, beziehungsweise andersrum, die Rechtspopulisten greifen das auf und ab.
Ja, genau das. Das ist ja deren Strategie. Das haben wir auch schon bei der Migrationskrise gesehen. Da geht es ja nicht nur um die politisch legitime Kritik an ganz bestimmten Maßnahmen, sondern es wird sozusagen verschärft und es wird aufgeladen als eine Fundamentalkritik gegen das System und gegen die repräsentativ entscheidenden Figuren. Das ist eben das Merkel-System. Oder das ist dann in den Ländern eben das System, was eben von der Landesregierung auferlegt wird. Man empfindet das als eine Überwältigungsstrategie, eine Bevormundungsstrategie. Und dieses Auferlegen, das widerspricht sozusagen den widerständigen Geistern und Reflexen, die da manchmal vorhanden sind. Und das wird sozusagen vertieft durch das, was Rechtspopulisten anbieten mit ihrer Rhetorik und Semantik, dass eigentlich das Volk nur von der Elite an der Nase herumgeführt wird.
Sie haben sich speziell auch in Ihrer Studie die Situation in Sachsen angeschaut. Zu welchen Ergebnissen kommen Sie?
Ja, wir haben uns angeguckt, natürlich, weil Sachsen hat ja ein Problem, das sehen wir im Augenblick mit den hohen Inzidenzen. Und gleichzeitig sehen wir heute, dass in diesen Regionen auch die Impfquote sehr gering ist. Und das ist ja erklärungsbedürftig. Und gleichzeitig sehen wir, dass dort auch die AfD bei der Bundestagswahl sehr erfolgreich war. Und diese Grundstimmung ist eben gegen Maßnahmen der Regierung ausgerichtet. Das ist, dass man zum Teil eben auch auf Entscheidungen der Regierungsebene mit Verachtung reagiert, dass man sich auch dagegen abschottet und dass man sich eben partout nicht impfen lassen will, weil die Gemeinschaften, in denen man sich bewegt oder die Netzwerke, das eigentlich auch ablehnen und sie darin bestärken. Und hier gibt es unterschiedliche Strategien und Öffentlichkeiten. Die Öffentlichkeit, die Maßnahmen, die von Regierung eigentlich vorgeschlagen werden, stoßen eben auf eine harte Wand des Widerstands.
Was bedeutet das für die Situation, für die Politik in Sachsen?
Ja, das ist eine ganz große Herausforderung für die Politik. Also sie kommt eben an manche Gruppierungen auch nicht mehr heran, die sich wirklich abschotten. Und diese Milieus verfestigen sich, ja, sie verhärten sich. Und je stärker die Aufforderung wird, sich impfen zu lassen beispielsweise, desto mehr schließt man sich ab. Und das ist natürlich für Krisenhandeln, auch jetzt für die gegenwärtige Situation, im höchsten Maße problematisch, weil eben auch ein potenzieller Erfolg durch die Impfquote auch mittelfristig die Inzidenzen nach unten drücken zu können, dass diese Strategie so schnell nicht aufgeht.
Aber was tun? Ist Sachsen noch regierbar?
Ja, das ist in der Tat eine gute Frage. Man muss zunächst einmal sagen, es gibt Widerstände. Es gibt eben Widerstände in Regionen, im Süden, im Erzgebirge, im Osten, in Görlitz-Zittau und auch in der ostsächsischen Schweiz. Da sind die Widerstände massiv. Und auch die Landkreise, auch in der politisch-administrativen Umsetzung, die leisten auch zu einem großen Teil Widerstand oder sie tun nicht das, was eben der Bund oder in diesem Fall das Land in der Verordnung vorschreibt. Es ist ein ganz hartes Brot und in manchen Hinsichten, da haben Sie recht, muss man eine Regierbarkeit ganz bestimmter Regionen auch gegenüber ganz bestimmten Gruppen schon gewisse Zweifel anmelden, was für die Zukunft natürlich enorme Probleme bedeutet.
Das heißt aber auch, die allgemeine Impfpflicht, die aktuell ja bundesweit diskutiert wird, die ist da keine Lösung, beziehungsweise andersrum könnte sogar noch zu einer weiteren Radikalisierung führen.
Es wird sicherlich zu einer Radikalisierung führen, denn es sind ja auch Gruppierungen unterwegs, die man nicht mehr mit Rechtspopulismus bezeichnen kann, sondern die rechtsextrem sind. Gerade in Sachsen in den letzten Tagen sind die immer wieder in Erscheinung getreten. Die sogenannten Freien Sachsen oder der Dritte Weg, die Freien Sachsen, sehr interessant, die sozusagen an die Freiheitsimpulse der Bergleute anknüpft und betrieben wird eigentlich von rechtsextremistischen Personen und Gruppierungen und die aber in die Mitte der Gesellschaft hineinzuwirken suchen und damit eben auch einsammeln können. Und das ist ein echtes Problem. Auf der anderen Seite habe ich den Eindruck gewonnen, dass manche Gruppierungen und Netzwerke, die sich jetzt so zusammengeschlossen haben, in einer Solidarität des Widerstands gegen Impfungen, dass die vielleicht dann aufgebrochen werden können, wenn es eine allgemeine Regel gibt, die ihnen die Impfung sozusagen auferlegt, dann haben sie einen gesichtswahrenden Ausgang aus den Solidaritätskontexten ihrer jeweiligen Gemeinschaft, die sich allein dadurch begründet, dass man sich zum Widerstand gegen das Impfen verschworen hat. Und eine allgemeine Regel, die in einer Impfpflicht begründet ist, könnte da einen Ausweg bieten, sozusagen diesen Teufelskreis zu durchbrechen.
Vor diesem Hintergrund und zum Abschluss dieses Gesprächs, wagen Sie eine Prognose? Die FDP, die sonst auch sehr für Freiheitsrechte hier stand, wird zukünftig in der Regierung sitzen. Könnte sich so ja die Lage für die AfD auf diesem Feld noch vereinfachen?
Das ist nicht auszuschließen, denn wir haben im Augenblick ja doch erstens eine sehr bedrohliche Pandemielage. Es werden sehr einschneidende Maßnahmen kommen und es wird dann auch natürlich zu Verwerfungen und auch zu Radikalisierungsprozessen kommen und da werden rechtspopulistische, aber auch rechte Kräfte zunächst einmal zu profitieren versuchen.
Herr Professor Vorländer, vielen Dank für diese Einschätzung.
Bitte sehr.